Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallihallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 186 vom 25. März 2026. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und darin hat der Julian gerade seinen letzten Sprechstundetermin des Tages abgehalten. Hallo Julian!
Moin moin! Hi!
Was bewegt dich dazu, tatsächlich abends 19.30 Uhr noch eine Sprechstunde abzuhalten? Da ist die Not groß, oder?
Zum einen ein bisschen das, zum anderen haben wir halt auch so berufsbegleitende Studiengänge in unserem Fernstudienzentrum an der Uni und da gibt es auch sowas wie angewandte Umweltwissenschaften und da betreut man auch ganz gerne mal eine Abschlussarbeit und dann ist das häufig dann so, wenn die Leute nicht mehr am Job sitzen gerade, ne? Dann ist es ein bisschen später dann meistens.
Wow, cool. Und in welchen Jobs die Leute so unterwegs sind, die diesen berufsbegleitenden Studiengang absolvieren?
Ganz unterschiedlich. Also ich hatte schon Leute in Arbeiten betreut, die saßen irgendwo bei Landesämtern, haben da Langzeitbodendaten sich angeguckt, die wir uns dann zusammen angeschaut haben. Ganz viele sind halt irgendwo in tatsächlich so Kreisland angestellt, so was Umweltplanung zum Beispiel angeht. Viele in Büros dann entsprechend auch, die dann halt einfach nochmal sagen, ich möchte mal eine zweite Ausbildung dann eben noch oben drauf satteln. Ne?
Cool. Also Hut ab an alle, die das tatsächlich machen und berufsbegleitend sich noch weiterbilden. Ja, und natürlich an dich, der sich 19.30 Uhr an einem Montagabend hinsetzt und so feine Sprechstunde anbietet. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, ich meine, das sind die wenigen positiven Sachen, die Corona noch mit sich gebracht hat. Man hat eine gute digitale Infrastruktur. Da ist es manchmal sogar stressfreier zu sagen, nach dem Abendessen macht man noch kurz eine digitale Sprechstunde, als wenn man irgendwie sagt, man hält sie um 5 Uhr noch am Campus. Also da habe ich lieber um 7 digital als spät am Campus da noch.
Wahre Sache und das hat jetzt aber dazu geführt, dass wir relativ spät aufnehmen. 20.15 Uhr sind wir gestartet, jetzt 20.34 Uhr, ein bisschen mit Vorgespräch. Also man sieht es auch, was das für uns quasi in unserer Freizeit bedeutet zeitlich, aber wir machen es ja auch gerne, ne? Also hier Podcast
du aufnehmen. Du hast Freizeit?
Ja. Also ich was? Jetzt kommt wieder, man verwaltet sich ja nur noch. Lieblingsspruch
woran von hattet ihr Lehen?
Ja, woran hattet ihr Lehen? Nee. Ich glaube, woraus hinausläuft, wir machen das ja gerne, was wir hier machen, dann noch zu podcasten und noch den Leuten ein bisschen was zu erklären. Und da kommen wir beide, glaube ich, gut zusammen. Ne? Also du machst das neben deinem Job an der Uni, ich neben meinem in der Privatwirtschaft. Und das werden wir auch gleich tun mit einem spannenden Thema. Bevor wir das aber tun, werden wir nochmal über Leute sprechen, die das auch beruflich tun, anderen Leuten was erklären, aber in einem anderen Tätigkeitsfeld. Nämlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der Zollcast im Groben war tatsächlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu hören, und zwar im Radio WDR3. Im WDR3, das ist so ein Sender des Westdeutschen Rundfunks, in dem unter anderem tolle Kulturfeatures laufen. Und da ist seit Samstag, dem 21. März, ein Kulturfeature zur Bodenakustik tatsächlich gelaufen. Ich habe das mal in die Shownotes geballert. Der Titel ist Der Sound der Erde, eine Expedition in den Boden. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, geht es da natürlich um die Bodenmikrofone und den praktischen Einsatz von Bodenmikrofonen. Das hat die Journalistin Anna-Marie Goretzky tatsächlich, wie ich finde, hervorragend aufgearbeitet und verschiedene Anwendungsbereiche dieser Bodenmikrofone in diesem Kulturfeature beleuchtet. Also ganz prominent zu Anfang ist unsere liebe Hörerin Inga Hartmann, die Landwirtin ist und da mal geschaut hat, ob man das vielleicht praxisorientiert anwenden kann, also biologische Landwirtschaft versus konventionelle Landwirtschaft, ja, das ist das eine. Dann haben wir den Künstler, den Regisseur Konrad Amrain, der ein Theaterstück inszeniert hat, tatsächlich mit Bodengeräuschen von seinem eigenen Acker. Auch eine spannende Sache. Und wir haben den Wissenschaftler Markus Meder, der diese Ökoakustik im Boden zu Beginn der 2000er Jahre maßgeblich mitgeprägt hat. Ja? Er hat sie nicht erfunden, aber er hat sie mit vorangebracht. Und diese Protagonistin spielen eine wichtige Rolle und unter anderem auch meine Wenigkeit, weil ich diesen Bodenmikrofonverleih in der Bundesrepublik Deutschland ja seit 2025 organisiert habe und darüber auch diese ganzen Leute tatsächlich kannte dann und auch vermittelt habe. Ne? Also die Journalistin Anna-Marie Goretzky, die kam dann auf mich zu, hat gesagt, ey, hat das erstmal schon mal jemand aufgegriffen in Deutschland? Sag ich, nö, ich wüsste nicht. Wir sind ja jetzt auch medial stark vertreten. Aber das ist jetzt speziell im öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch nicht behandelt worden. Das war immer das Erste. Und danach sind wir wirklich auf die Spurensuche gegangen, haben gesagt, okay, wir suchen jetzt Protagonistinnen für dieses Kulturfeature raus. Und da durfte ich zum Glück auch eine kleine Rolle spielen. Also hört euch das gerne an, wenn ihr da Bock drauf habt. Es gibt, glaube ich, einen tollen Einblick in verschiedene Anwendungsbereiche dieser Ökoakustik im Boden. Und ist kulturell natürlich schön gestaltet, hat eine tolle Dramaturgie drüber. Also ich finde, man hört es auch, man kann es gut anhören, sage ich mal. Fast so gut wie unseren Podcast. Und es ist einfach ein schönes Feature geworden. Und vielen Dank an der Stelle auch nochmal an die Journalistin Anna-Marie Goretzky, die sich da als, man muss ja sagen, Fachfremde tatsächlich in dieses Thema eingearbeitet hat und das in einer Detailschärfe dort aufbereitet hat, die ich einfach nur beeindruckend finde. Also toll. Julian hat schon gerade sein Kofferradio rausgeholt und die Frequenz eingestellt.
Ja, ja, klar, ich komme ja ursprünglich aus dem WDR-Sendegebiet, ne? Also von daher und auch noch immer sehr nah dran. Wir kriegen den WDR hier sogar auch noch über die gute alte Zimmerantenne, ne?
Ach, sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Dann hast du heute Abend noch genug zu tun, lieber Julian. Alle Links sind wie immer in den Shownotes. Und jetzt ist es Zeit für die Frage Henne-Ei-Glei. Welche Steuerfaktoren steuern denn eigentlich die landwirtschaftliche Landnutzung oder haben das in der Entwicklung der landwirtschaftlichen Landnutzung getan? Also das ist ja grob, glaube ich, das Thema, was du heute mitgebracht hast.
Genau.
Und ich wüsste es nicht, Julian. Du kannst mich jetzt unterrichten und unterweisen.
Ja, also man muss direkt mal vorher eingrenzen. Es hängt natürlich immer davon ab, nach welchen Parametern suchen wir denn. Ne? Also ich glaube, es ist ja relativ klar, dass diese grundsätzliche Frage, deshalb halt irgendwie beim Rumwälzen des Titels, mir ist gerade eben gekommen. Wir hätten es ja auch, woran hattet ihr Legen nennen können, ne? Also wäre auch ein schöner Untertitel noch gewesen. Es ist tatsächlich eher so eine Henne-Ei-Frage, ne? Also was ist denn zuerst da? Haben wir zuerst eine kulturlandschaftsspezifische Nutzung und daraus entwickelt sich dann eventuell ja auch ein anthropogen geänderter Boden oder ist es umgekehrt oder hat der Boden vielleicht auch gar nichts damit zu tun? Was ja geradezu frech wäre in einem bodenkundigen Podcast, ne? Aber der Titel unseres Papers ist da eigentlich schon relativ entmutigend. Also eigentlich ist das so ein Titel, wo man sich denkt, ja gut, haben wir in der Bodenkunde heute mal wenig zu berichten. Der heißt nämlich tatsächlich Hydrological Conditions Outweigh Soil Texture, Temperature and Terrain in German Agricultural Land Use. Das heißt, kleiner Spoiler, ne? Also wir werden uns wahrscheinlich auch ein bisschen mit Wasser beschäftigen müssen und Verfügbarkeit desgleichen. Aber es ist doch mehr im Boden drin, als man anfangs vielleicht denken mag. Denn was hier nicht drin steckt, ist tatsächlich der Bodentyp. Das ist auch wieder so als kleine Erinnerung für Leute, die so frisch in die Bodenkunde wieder reinkommen. Also wir haben jetzt hier auch wieder dieses klassische Bodentyp versus Bodenart. Also wenn die englischsprachige Community von der Soil Texture spricht, dann haben wir ja dann unsere Bodenart. Das heißt, wie grob, wie fein ist das Gemisch. Und bei den Bodentypen, die jetzt noch gar nicht im Titel auftauchen, aber nachher im Paper, da haben wir so unsere klassische Horizontabfolgen. Die bestimmen dann im Grunde, was wir da für einen Boden haben. Und diese Horizonte sind ja auch ganz, ganz häufig eben gesteuert durch die Standortbedingungen. Also da ist ganz vieles, was ja wirklich so Henne-Ei-Prinzip-mäßig sich gegenseitig bedingt. Und naja, das Paper, was ich jetzt mitgebracht habe, ist sehr, 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 sehr frisch. Also wir nehmen jetzt so Ende März 26 auf. Es ist akzeptiert worden am 3. Februar 26, also ist gerade mal so ein Monat quasi alt, und behandelt eigentlich eine ganz spannende, grundlegende Frage, nämlich was steuert denn überhaupt, ob wir eher Grünland haben, ob wir Ackerbau haben oder vor allem, und das ist so der besondere Fokus des Papers, was hat denn so ein Shift bedingt? Also quasi wann ist denn mal die Nutzung umgestellt worden zwischen Grünland und Ackerbau oder eben umgekehrt? Was sind da so die Hauptsteuerfaktoren? Das wird natürlich vom Autorenteam erstmal aufgehangen an dem Hintergrund Klimawandel und Flächenlimitierung. Das ist ja was wir auch immer mal wieder schon in Folgen angesprochen haben. Der Klimawandel hoffentlich ist den meisten ein Begriff, was das Veränderungen mit sich bringen kann. Es wird mutmaßlich trockener, wir haben mehr extreme Ereignisse, der Winter kann aber vielleicht sogar auch nasser werden. Ne? Also das ist auch standortsbedingt ganz interessant. Zum anderen haben wir aber auch so ein bisschen das Flächenproblem. Landwirtschaftliche Nutzfläche macht viel von Deutschland nach wie vor noch aus. Also knapp über die Hälfte der deutschen Fläche ist landwirtschaftlich mehr oder minder geprägt. Dementsprechend ist das ein großes Brett, mit dem man da arbeitet. Gleichzeitig steht auch ein Nutzungsdruck natürlich. Wir haben Ausweisung von oder Ausweitung von urbaner Fläche, von Siedlungsfläche zum Beispiel. Teilweise aber auch so Geschichten, die sich ja am Anfang schlimm anhören, nämlich wir verlieren landwirtschaftliche Nutzfläche, aber manchmal eben auch zum Beispiel durch Wiederaufforstung, also dass wir sogar in einen naturnäheren Zustand mitunter reingehen. Nichtsdestotrotz ist dann immer noch wieder Nutzfläche verloren gegangen. Und im Grunde versucht das Aturenteam auf Modellbasis, also wir kommen gleich dazu, die füttern dann ein Modell, was Schwellenwerte herausarbeiten soll, beziehungsweise halt Faktoren identifizieren sollen, die dafür entscheidend sind, wie das Land genutzt wird und wann eventuell so der Punkt kommen kann, wo ein Landnutzungswandel anzuraten wäre. Also aus der Erfahrung heraus, was wir so an den Zeitdatensätzen haben. Das heißt, das ist mehr oder minder tatsächlich eine Art Metastudie zu Beginn. Die saugen nämlich ganz, 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 ganz viele Datensätze erstmal auf, um überhaupt zu sagen, okay, was ist überhaupt der Stand momentan in Deutschland? Das heißt, also es wird sich zum Beispiel bedient aus Geodaten, was die Topografie eben angeht. Es wird sich bedient aus klimatischen Langzeitdaten, also sprich 30-Jahres-Zeitraum. Die gucken sich hier im Paper jetzt den Bereich 81 bis 2010 an, als ihre Referenzperiode. Kommen auch nachher noch ein bisschen dazu, was sich so in den letzten 16 Jahren danach noch getan hat. Das ist nämlich durchaus dramatisch. Und es wird entsprechend auch reingeguckt, okay, was haben wir denn bei der Bodenzustandserhebung für Daten über unsere flächenhafte Verteilung von landwirtschaftlich genutzten Böden vorliegen. Und die Frage, die sich halt gestellt haben, ist tatsächlich, welcher der genannten Faktoren hat so den maßgeblichen Einfluss darauf, wie landwirtschaftliche Fläche genutzt wird. Das heißt, die haben reingepackt Klimadatensätze, Niederschlag, Temperatur, die Oberfläche sich angeguckt. Das heißt, wie stark geneigt ist das Ganze, wie hoch liegt die Fläche zum Beispiel, was natürlich dann auch sehr stark klickt mit der Temperatur zum Beispiel. Je höher, desto kälter auch zum Beispiel. Aber halt auch interessanterweise für uns Bodeneigenschaften. Und da namentlich erstmal hauptsächlich die Textur, also die Bodenart, wo man sich eben angeguckt hat, wie ist denn zum Beispiel der Gehalt von Ton, von Schluff, von Sand eben an unserem Standort. Und was gar nicht im Titel auftaucht, auch die Bodentypisierung ist einer dieser Faktoren, die sie sich angeguckt haben. Das heißt, ist denn im Grunde eventuell vielleicht sogar ein Bodentyp dafür entscheidend, dass hier eine andere Landnutzung stattfindet. Denn wir hatten im Vorgespräch ja auch schon gesagt, ich spoilere es jetzt nochmal nicht, aber ich hatte eine andere Grunderwartung, wenn man mich vor dem Paper gefragt hätte, woran liegt das denn, dass wir in manchen Gebieten eher Grünlandnutzung haben oder halt eben zum Beispiel eine ackerbauliche Nutzung. Ich weiß nicht, hast du da irgendwie eine Grundeinschätzung, Grundidee? Wenn dich jemand fragen würde, zum Beispiel klassischerweise Niedersachsen ist eher Grünland geprägt zum Beispiel, wohingegen so eine Magdeburger Börde, Jülicher Börde knallhart Landwirtschaft gefahren wird. Hättest du da eine Idee, warum? Also
ja, wenn wir jetzt die beiden Vergleich oder den Vergleich nehmen, Magdeburger Börde, Lösslandschaft, also hätte ich gesagt, es hat irgendwas mit dem Nährstoffgehalt, vielleicht auch mit dem pH-Wert zu tun tatsächlich. Wenn ich jetzt keine Vorgaben hätte, wüsste ich es nicht, ehrlich gesagt. Ich war so viel kartieren, ich habe Grünland und Ackerland in allen möglichen Reliefpositionen gesehen, in allen möglichen Zuständen, da wüsste ich tatsächlich überhaupt nichts.
Ja. Und interessanterweise, ich hätte das Gleiche vermutet. Also meine erste Antwort war vor dem Paper oder wäre vor dem Paper und Spoiler ist vielleicht auch nach dem Paper immer noch, naja, so eine Nährstoffsituation. Ne? Also eigentlich kennt man das ja so. Also wir haben es zumindest auch immer damals in den Grundvorlesungen beigebracht bekommen. Es war auch schon wieder ein paar Jährchen jetzt her. Aber zum Beispiel, ja klar, Grünland ist in Norddeutschland, weil was liegt da drunter? Glaziale Sanderfläche. So, ja, ist halt nährstoffarm. Was willst du darauf machen? Das müsstest du halt hochdüngen bis zum geht nicht mehr und eventuell pappst da auch gar keinen Dünger im Boden dran. Das heißt, was willst du tun? Nimmst halt Grünland. Wohingegen dann zum Beispiel klassischerweise, deshalb, ich habe ja mal bewusst das andere Extrem genommen, Lösslandschaft, hoher pH-Wert, Nährstoffverfügbarkeit, alles ballert, alles ist da, dann kann ich natürlich was Schönes aus dem Boden rausholen. Und das ist jetzt ein bisschen das Gemeine. Deshalb, ich habe ja gesagt am Anfang, ich habe vielleicht so ein bisschen Beef mit dem Paper gehabt, weil es völlig gegen meine Erwartungshaltung gegangen ist. Naja, weil die halt sowas wie pH-Wert oder Nährstoffversorgung gar nicht in ihr Modell mit einfließen lassen. Das heißt, da können wir direkt an der Tür abgeben bei dem Paper, ne? Also das haben die erst gar nicht mit ins Modell reingenommen, sondern haben bewusst erstmal nur nach diesen Parametern geguckt. Bodenart, also Korngrößenverteilung, wie sieht die Landschaft aus und was sagt so die klimatologisch-hydrologische Ausgangslage? Und das ist ein Punkt, den werden wir nachher nochmal ein bisschen weiter diskutieren, weil da finde ich, also das Paper in sich ist gekapselt, super schön, ne? Also ich will da gar nicht jemanden auf die Füße treten oder so. Aber ja, sie schreiben es nachher auch selber in ihrer Diskussion. Es gibt Limitierungen bei dem Ansatz, ne? Weil es nicht nur so eindimensional an diesen eher physikalischen Faktoren hält oder hängt. Aber wir covern ja jede Base. Wir haben dazu nachher auch noch so einem kleinen flankierenden Paper ein paar Zahlen zumindest.
Aber ich merke schon, das beschäftigt dich, Julian. So habe ich dich noch nie erlebt in all unserer Zeit. Ja, das ist, also das scheint dich schon mitzunehmen.
Ja, nein, es war halt, wie gesagt, das ging erstmal so völlig gegen die Erwartungshaltung, weil meine erste Antwort genau wie deine wäre halt gewesen, ja, liegt halt an der Nährstoffsituation. Ne? Also wenn in der Landwirtschaft irgendwas umgestellt wird, dann fehlt da Nährstoff oder ist schön da oder nicht. Also das lernt man ja eigentlich meistens auch so. Ich kann jetzt mal Teufels Advokat spielen und zum Beispiel auch sagen, ja gut, wir haben die Nährstoffsituation und vor allem pH-Werte, was man da gerne nennt, die sind ja eh hochgradig manipuliert. Also theoretisch könnte ich auch hingehen an einen Standort und einfach kalken, bis ich den pH in meiner Höhe getrieben habe und dann reden wir da gar nicht mehr so drüber über diese Situation. Dann sitzt vielleicht dann doch eher wieder diese physikalischen Faktoren, die damit reinkommen. Also das ist so, und ich habe das jetzt mal so rausinterpretiert, auch vielleicht auch deshalb mitunter ein Grund, weswegen man also für die Studie einfach neben dem mein Paper, meine Regelansatz, ne, das kann man ja selber festlegen, was man da reinnimmt und was nicht, aber weswegen das wahrscheinlich auch nicht so in Detail dann eben durchdiskutiert wurde. Aber was sie auf jeden Fall gemacht haben, also wir sind ja immer so auf der Suche nach so schönen grafischen Darstellungen, ist das tatsächlich auch mal sehr schön zu visualisieren, wo wir denn so wahrscheinlich was finden. Das fängt bei uns im Paper auch schon recht früh an, nämlich schon im Methodenteil, weil die ja im Grunde nochmal einen Schritt weiter gegangen sind. Die haben im Grunde ein Modell drüber laufen lassen, was später erklären soll, was sind denn wahrscheinlich die stärksten Incentives, also die stärksten Anreize dafür, dass wir also eine bestimmte Landnutzung haben und oder ein Landnutzungswandel vor allem auch stattgefunden hat. Und man sieht schon ganz interessant, die haben das so ähnlich wie wir es zum Beispiel aus der Spektrographie zum Beispiel dann kennen, wenn wir so bestimmte Peaks dann eben haben, die einen bestimmten Stoff uns zurückgeben aus einer Analytik, haben die das hier auch mal so gezeichnet tatsächlich, diese unterschiedlichen Landnutzung und Landnutzungswandel immer vor einem Hintergrundparameter. Und da sieht man schon recht schön auch in den Papers auf einen Blick, aha, ganz interessant. Also wenn ich mir zum Beispiel so angucke, wo haben wir denn so die meisten gesammelten Datensätze, zum Beispiel hinsichtlich der Höhenlage, der Neigung, also wo toppen die so ein bisschen raus, sehen wir interessanterweise, guck an, manche Landnutzungen, Grünland oder Ackerbau, die sind wirklich so prävalent, also bevorzugt in einem bestimmten Fenster, ne? Ein bestimmtes Fenster des Niederschlags, ein bestimmtes Fenster der Temperatur dann eben zum Beispiel. Die Temperatur zum Beispiel ist ein schönes Beispiel. Die sieht im Grunde so aus wie so eine dicke Boa Constrictor, die ein Elefant verschluckt hat, der so gerade in der Mitte hängt. Also vorne dünn, hinten dünn, in der Mitte ein größerer Datenbereich, wo man auch schon relativ schnell sagen kann, ja klar, ne? Also wenn es zu kalt ist, findet wenig landwirtschaftliche Nutzung statt. Wenn es zu warm ist, allerdings auch nicht. Also da haben wir den Sweet Spot irgendwo so in der Mitte des Temperaturspektrums dann eben liegen. Interessanterweise so ein Tongehalt, den haben wir auch in den Grafiken dann mit drin. Da sehen wir also tatsächlich, dass eher niedriger Tongehalt sehr hohe Ausschläge dann halt eben hat in Richtung der jeweiligen Landnutzung. Also wir haben wenig agrarische Landnutzung, intensivere Landnutzung bei hohen Tongehalten. Da kann man jetzt ja schon so ein bisschen überlegen, okay, was klickt da vielleicht miteinander? Und interessanterweise gibt es nochmal einen richtig schönen kleinen Ausschlag bei der Umwandlung von Ackerbaufläche in Grünland. Das heißt, die haben sich aus historischen Karten auch, also aus dem 18. Jahrhundert raus, zurückblickend angeguckt, wie haben sich denn aufgrund der Kartenlage die Landnutzung verändert. Und zum Beispiel so um die 20% Tongehalt sehen wir nochmal so einen kleinen Hubbel dann eben in der Grafik mit drin, wo wir also sehen, ach Mensch, in ihrem Datensatz gab es dann tatsächlich echt viele Flächen, die jetzt in den letzten Jahren von Ackerbau umgestellt wurden, wieder auf Grünlandnutzung. Und das halt bei höheren Tongehalten. Und da fängt es so ein bisschen an, halt schon zu klicken, dass man sich so denkt, ja gut, was hat ein höherer Tongehalt für Konsequenzen? Da können wir jetzt quasi jede zweite Lehrbuchfolge wieder runterrattern. Aber kurz gesprochen, wir hatten das ja schon so ein bisschen im Titel drin, ein Problem könnte durchaus in diesen Standorten sein, dass da ziemlich staunasse Verhältnisse sind oder es sehr lange sehr nass ist, dass die Bodentemperatur niedrig ist. Ne? Also alles, was eher eine intensivere Landnutzung eher limitiert. Und das ist so ein schönes Beispiel, finde ich. Da sind wir dann so wirklich knietief in der Bodenkunde drin, wie man sich so aus so einer Grafik ein bisschen was ableiten kann und sagen kann, okay, da haben sie vielleicht einen Punkt, dass also eher Flächen wieder aufgegeben werden und umgewandelt werden in eine extensivere Nutzung, die einfach schlechter von den Standortbedingungen her sind. Beim Ton ist das völlig plausibel für uns. Also das können wir uns als Bodenkundler so ein bisschen herleiten, weil der hat einfach seine guten Seiten, viel Austauscherfläche, aber er sollte nicht zu viel im Boden drin sein. Ton macht es immer schwierig, damit zu arbeiten, weil man muss ja auch überlegen, und das lassen sie auch mit einfließen, es geht ja nicht nur um die Pflanze selbst, sondern auch, wie gut kann ich zum Beispiel den Standort bearbeiten. Ein sehr tonhaltiger Boden ist, also ich habe mal irgendwann bei uns in der Bodenkunde in Bonn, haben sie es mal gelehrt, unter dem Begriff der Minutenböden. Der ist tatsächlich bei mir richtig im Hinterkopf haften geblieben, weil es wohl diesen Slang-Ausdruck gab für diese sehr tonhaltigen Äcker, auf die man nur so ganz kurz in einem Fenster im Jahresgang fahren kann, weil ansonsten verdichtest du das Ding halt, fährst da Gleise rein wie nichts Gutes, die man also nur so für eine Minute quasi kurz befahren kann in einem langen Jahresgang. Und das ist dann schon halbwegs plausibel. Also wenn man so eine Darstellung dann sieht, dass man sich so denkt, ja guck mal an, da steckt also schon ein bisschen Wahrheit wahrscheinlich drin aufgrund dieser Standortbedingungen. Was bei denen jetzt aber drin ist, also auch mal um den Datensatz generell zu reden, die sind also schon bei einem N von knapp 3000 Plots, die sie sich angeguckt haben. Na, also sie hatten Plots, die sind immer Grünland gewesen, immer ackerbaulich genutzt. Welche, die haben eine Umstellung eben in den letzten 100 Jahren erfahren. Das war für die auch so der Korridor, wo sie geschaut haben, gab es diesen Wechsel dann eben mit drin. Und dann mal wieder, also grafisch sehr interessant, haben sie mal ihr Modell darüber gejagt und haben dann zum Beispiel mal wirklich sich so Grundregeln geben lassen. Was sind denn so in der Top-Rangliste die Hauptgründe dafür? Haben wir Grünland oder haben wir Ackerbau? Und da bin ich ehrlich, die Grafik, also wenn ihr durch das Paper laden solltet, fängt das an bei Figure 3, also Abbildung 3, 4 und 5. Das sind so die eigentlich entscheidenden. Ich musste erstmal so ein bisschen überlegen, okay, was zeigen die mir gerade? Weil die ist ungewöhnlich im Gesamtlayout. Aber wenn es einmal klickt, dann versteht man das. Von links nach rechts sind quasi alle Eingangsfaktoren aufgelistet. Und die Top 3 Faktoren, die haben sie dann aufgeschlüsselt nochmal nach genauerem. Das heißt, in der rechten Hälfte der Grafik sieht man einfach nur Balken. Das sind dann also quasi die Plätze 4 bis zum Schluss. Und die ersten 3, die kriegen wir etwas genauer erklärt. Und für die zum Beispiel war laut der Modellrechnung ein hydrologischer Aspekt der ganz, ganz entscheidende, ob wir jetzt eher Ackerbaunutzung haben oder Grünlandnutzung. Und das war der Grundwasserspiegel. Also das hat deren Modell im Grunde rausgegeben beim Umlauf von über 3000 Standorten, dass es tatsächlich einen Umschlagspunkt modellierbar gibt, ab wann es eher Sinn ergibt, Ackerbau zu betreiben und ab wann es eher Sinn ergibt, einfach aufgrund der Erfahrung unserer Eingangsplots eine Grünlandnutzung zu betreiben. Und da ist auch etwas, was eigentlich so, also es waren viele Stolpersteine für mich beim Lesen tatsächlich drin, weil es eigentlich heißt, so ab einer Grundwassertiefe von so 1,75, also 1,75 Meter bis 2 Meter, da ist dieser Umschlagpunkt dann im Grunde, wo das Modell den rausgibt, ab jetzt ist Ackerbau plausibler. Also das wäre eher so das Metier. Und im Grunde gibt das Modell ihnen sogar raus, je tiefer der Grundwasserspiegel, desto besser. Und da wissen wir natürlich auch aus der Felderfahrung, okay, das ist ein Modellergebnis, aber das kann ich ja nicht ewig fortschreiben, ne, diese Erkenntnis. Also irgendwann wird der Grundwasserspiegel auch zu tief sein, weil Trockenresilienz ist ein großes Problem. Wir sagen, Klimawandel drückt drauf auf die Flächen. Und wenn ich dann halt eine Fläche habe, die also sehr, sehr niedrige Grundwasserstände hat, die wird natürlich irgendwann auch einfach das Problem bekommen, dass über kapillaren Aufstieg nichts mehr nach oben kommt. Also die würde mir effektiv stark austrocknen. Aber es war schon für die der Top-Grund, ob jetzt Grünland oder Ackerbau, weil eben nicht Nährstoff, pH, weil unter uns, es war nicht im Modell drin, aber von allen Sachen, die sie reingegeben haben. Und ich mache mir jetzt einmal kurz die Mühe, dass wir das mal alles so in der Reihenfolge hinbekommen. Was waren die Einzelfaktoren? Also Grundwasserlevel ist Top 1 gewesen. Danach der Bodentyp. Danach der mittlere Niederschlag im Jahr. Dann der Reliefeinfluss, das heißt, wie sah im Grunde die Reliefposition aus? Bin ich oben, bin ich unten, bin ich am Hang? Mitteltemperatur, Höhenlage, Grobbodenanteil, Tonanteil, Hangneigung, nochmal feiner aufgegliedert die Position in der Landschaft. Jemand, der schon mal mit der K5, K6 gearbeitet hat, wird das wissen. Das sind so diese Kopfangaben im Aufnahmebogen, wo es dann auch immer so Landschaftsposition, also übergeordnet was gibt, oder halt die Reliefposition ist dann etwas näher reingezoomt quasi. Dann der Schluffanteil, die Kurvatur, also quasi konvex-konkave Form des Geländes, und Aspect, also im Grunde die Ausrichtung in die Himmelsrichtung. Das war jetzt übrigens interessanterweise genau die Reihenfolge, wie wir es jetzt bei diesem Split haben, Ackerbau oder Grünland. Aber das ist im Grunde, auf das haben sie getestet. Und wie gesagt, dieser Split, habe ich Acker oder habe ich Grünland? Top 1 Grund, Grundwasserspiegel. Also je niedriger der liegt, je tiefer er liegt im Boden, desto wahrscheinlicher ist es, Ackerbau zu finden. Dann kamen wir auf die Bodentypen. Und da haben interessanterweise so zwei sehr, sehr stark eben geklickt dann halt eben, die gesagt haben, es ist Grünland. Nämlich, und wenn wir unsere Punkte hier so runterverfolgen, ist es einmal die Gleie. Deshalb kamen wir auch so ein bisschen auf Henne-Ei-Glei. Und die Fluvisole und auch die Histosole. Das heißt, alles, was auch eher Feuchtigkeit wirklich anzeigt, nasse Verhältnisse anzeigt, das ist laut Modell tatsächlich so der Punkt, wo es eher Richtung Grünlandnutzung geht. Also wo man wirklich sagt, okay, anscheinend überstimmt die Hydrologie alles, weil wir sehen sie ja quasi auch in diesem Fall in den Bodentypen drin. Das sind jetzt die WAB-Bodentypen. Ähnliches haben wir ja aber auch in unseren KAs. In der K5 war es damals so, in der K6 ist es jetzt auch wieder so, dass wir ja immer erstmal diese Frage stellen, nach K6 ja zum Beispiel, ist der Boden von Wasser überprägt, ja oder nein? Und ja, bei ja habe ich dann halt meine typischen hydromorphen Böden und bei nein geht dann die große Schublade auf mit den terrestrischen Mineralböden dann halt eben. Aber hier sehen wir das so indirekt auch drin. Wasser ist anscheinend ein sehr, sehr stark beeinflussender Faktor. Und ja, bevor die Frage auftaucht, nicht so deutlich, aber auch die Stagnosole, also die Pseudogleie in der deutschen Systematik, die liegen auch überm Strich in Richtung Grasland, also sprich Grünlandnutzung. Also alles, was staunass, grundwassernass ist, hohe Feuchtigkeitsgehalte mit drin hat, da sind wir also dann eher in der Position dann eben drin, wo wir sagen, das geht eher Richtung Grünland. Und naja, die klarsten Ausschläge im Grunde in Richtung Ackerbau zeigen unsere Luvisole, also Parabornerden. Ne? Also sprich alles, was so typischerweise, hätten wir jetzt ja auch gesagt, Lösslandschaft, Lässivierung, also da finden wir tatsächlich unsere Meinung wieder, wenngleich auch so um drei Ecken tatsächlich dann gestrickt. Und Top 3 war tatsächlich der Niederschlag. Also auch hier wieder Wasser. Also im Grunde sehen wir bei diesen drei häufigsten Gründen, habe ich Grünland oder habe ich Ackerbau, haben wir Grundwasser, Bodentyp mit einem ganz klaren Signal, die Hydromorphen sind eher die Grünlandböden, und je nasser es ist im Jahresniederschlag, desto wahrscheinlicher ist eine Grünlandnutzung. Da sehen wir dann also quasi einen Graphen, der genau spiegelbildlich ist zum Grundwasserlevel. Hier in dem Fall dann, je mehr, desto eher Grünland. Und je trockener, desto eher Ackerbau. Was aber auch wieder natürlich singulär für sich gesehen eine gefährliche Aussage ist. Weil eigentlich könnte ich jetzt daraus ja ableiten, ja super, Trockenheit ist doch wunderbar. Das heißt, wenn wir dann irgendwo, sag ich mal, jetzt in Ostdeutschland schon harten Trockenstress in der Landwirtschaft mit drin haben, könnte man ja sagen, ist doch wunderbar, alles um die 600 mm Niederschlag funktioniert doch recht gut. Ne? Und da sieht man aber, ne, man sollte da halt nicht dieses Rosinenpicken betreiben, weil das natürlich ein multifaktorielles Zusammenspiel ist. Deshalb auch die nachfolgenden Faktoren, die da drin stecken, die haben auch alle so ihren Einfluss. Aber in ihrem Modellsetup war es tatsächlich so, Wasser schlägt alles. Grundwasser, Niederschlag und halt eben assoziierte Bodentypen. Dementsprechend ein bisschen was haben wir jetzt von unserer Meinung da wiedergefunden. Also unsere Paraborn-Erden, so als typische Ackerböden, sowas wie ein Glei halt eben, der so richtig schmotzenass ist, ne? Das wird halt eher Grünland damit drin sein. Aber ich fand schon aus einem relativ überraschenden Winkel eben kommt. Ne? Also dass man dann wirklich eher sagt, so ist ja mal relativ spannend tatsächlich zu sehen, welche Bodentypen sehr gut klicken und welche halt eben nicht mit Grünlandnutzung.
Ja, jetzt aus meiner anekdotischen Erfahrung heraus, hinterher ist man immer schlauer, ne? So in meiner Erinnerung, die tolle Bodenkartierung in der Fulda-Main-Leitung in Osthessen, so, ja klar, du bist dann irgendwann auch in diesen weitläufigen Auengebieten, ja, und das ist typischerweise alles Grünland. Also alles, was Überschwemmungsgebiet ist, sowieso. Häufig auch Naturschutzgebiete, also Nistgelegenheiten für schieß mich tot, irgendwelche Vogelarten und so und Habitate und Biotope, ja. Das typischerweise Grünland, aber das ist nur anekdotisch. Das heißt, hier in dieser Studie hat man, du hast jetzt gesagt, verschiedene Plots. Das heißt, man hat sich letztlich verschiedene Studien auch rangenommen, die Böden natürlich untersucht haben und hat eben genau diese ja Parameter abgecheckt. Also da ist dann zufällig in, was weiß ich, 300 Studien auch das Grundwasser beprobt worden, also die Höhe
des Grundwassers. Haben auch selber noch tatsächlich mitbeprobt. Also es ist nicht rein Meter gewesen, sondern auch wirklich ganz zielgerichtet mitbeprobt auch noch.
Ja, okay. Und das dann entsprechend ausgewertet. Jahresniederschlag ist klar und der Bodentyp, das verwundert erstmal nicht. Gerade die Parabraunerde, wo ich persönlich gelernt habe, dass die Parabraunerde unter den Mineralböden eigentlich der beste Boden ist oder der Boden ist, der sich am besten für die landwirtschaftliche Nutzung eignet, ne? Weil er ja sowohl Wasser- als auch Nährstoffspeicherfähigkeit gut mitbringt. Okay, das ist gut zu wissen. Wir müssen natürlich jetzt oder zu späterer Stelle auch über die Schwächen sprechen.
Gerade war auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, ne? Also du hast jetzt auch adressiert Parabraunerde, weil Nährstoffverfügbarkeit und was weiß ich was und Speicherfähigkeit. Naja, aber die Lessivierung findet ja nur dort statt, wo wir eben halt unseren Carbonatanteil haben. Und der Carbonatanteil wiederum hebt den pH. Also man sieht, ne, das kannst du im Grunde nicht aufdröseln. Wann beginnt diese Kette? Was ist halt gut nutzbar?
Ja.
Bevor wir zur Kritik kommen, zwei Grafiken haben wir noch. Jetzt wissen wir ungefähr die Regel, wie das Ganze funktioniert. Das macht es für uns schon mal ein bisschen einfacher. Es war ja auch spannend zu sehen, wo hat sich denn in den letzten 100 Jahren was geändert? Also wo ist diese Nutzung umgeschlagen? Und das Erste, was wir dann eben machen, ist, wo ist Ackerbau zu Grünland geworden? Das heißt eher so ein Downgrade, wenn ich über die Intensivierung spreche. Und da gehen wir auch nochmal die Top 3 Gründe durch. Das ist nämlich, Top 1 Grund war der Jahresniederschlag. Top 2 die Hangneigung und Top 3 die Höhenlage. Also da hat jetzt unsere Bodenzusammensetzung, eine Textur oder auch ein Bodentyp überhaupt nichts zu melden. Da ist sogar das Gefälle hinten raus sehr viel deutlicher. Also die restlichen Faktoren scoren bedeutend geringer und unser Hauptgrund tatsächlich, oder zumindest Flächen auszuweisen, warum ist was umgewandelt worden, ist tatsächlich der Niederschlag hier. Also das war das, was im Modell am stärksten gescored hat, wo man so gesagt hat, so ab ungefähr 790, 800 Millimeter Jahresniederschlag, wenn sich was umgestellt hat, dann halt eher in diese Richtung, dass wir eben von Ackerbau wieder auf Grünland gehen. Hangneigung als zweiter Punkt, ganz klares Signal, je steiler, desto wahrscheinlicher und plausibler ist es, dass von Acker auf Grünland gestellt wird. Was ja eigentlich auch plausibel ist, weil welche Lagen gebe ich eigentlich zuerst auf, wenn ich etwas wieder umwandle und extensiviere? Naja, die Lagen, wo ich halt schlecht bearbeiten kann. Das heißt, wo es nass ist, wo es steil ist und auch bei der Höhenlage sehen wir das sehr, sehr schön, wenngleich wir da so zwei Peaks haben. Wir haben einmal einen ausgeprägten Peak bei nahezu 0 Metern Höhenlage, das heißt sehr tief liegende Bereiche in der Landschaft haben eine Umwandlung mitbekommen. Aber deutlich über dem Strich der Umwandlung liegen dann halt auch hier wieder die höheren Höhenlagen. Also sprich, im Grunde eine Tendenz, dass eher schlechte Standorte aufgegeben werden. Nur das ist natürlich auch mal jetzt wieder, da fangen wir so ein bisschen mit der Methodenkritik an. Das Modell rankt ja nur die Sachen, die ich eingebe. Und gerade ein Landnutzungswandel, das heißt diese Umstellung, ist ja nicht rein über die physikalischen Randbedingungen zu erklären. Da hängt auch sowas mit rein wie ein Bevölkerungsdruck zum Beispiel eben. Da hängt auch was mit dazu, wie diversifiziert ist die Landwirtschaft. Haben wir Kleinbetriebe, Großbetriebe? Wer muss wann, wie, wo aufgeben? Das steckt jetzt natürlich in dem Modell überhaupt nicht drin. Und das können natürlich auch so falsche Freunde der Korrelation tatsächlich sein. Das Modell spuckt mir nur das aus in einem Ranking, was ich ihm reingebe. Und das war jetzt auch wirklich ganz explizit eine Studie, die nur gesagt hat, für uns sind es eher diese physikalischen Randbedingungen, die möchte ich mal testen. Weil eigentlich hätten wir jetzt eine deterministische Aussage, je nasser quasi ein Standort ist, desto wahrscheinlicher oder plausibler ist es, dass umgestellt wird von halt eben Ackerbau auf Grünland. Das kann aber auch, wie gesagt, einfach einen Grund haben, spezifisch, der jetzt nicht in den überprüften Parametern liegt. Das muss man immer so ein bisschen überlegen. Bei Höhenlage und Hangneigung gehe ich komplett mit, auch selbst noch beim Jahresniederschlag, auch in gewisser Weise. Aber gerade Landnutzung ist natürlich ein Ding und das wird auch im Paper adressiert. Also es ist nicht so, dass sie das völlig außen vor lassen. Aber da stecken halt auch noch wirtschaftliche, kulturelle Geschichten mit rein, regionale Unterschiede, wie etwas betrieben wird. Was auch gar nicht mit drin steckt, sind zum Beispiel Subventionsgedanken, ne? Also welche Form der Landnutzung wird subventioniert und nicht, wo komme ich also auf einen besseren Schnitt? Da muss man natürlich ab dem Punkt sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man mit diesen klaren Determinismen arbeitet, so wir haben jetzt hier unser Körbchen von 10 unterschiedlichen Faktoren und einer von denen muss es sein. Da stecken natürlich ganz viele Dinger dahinter, die jetzt noch nicht in dieser Modellrechnung dann eben mit drin sind. Als letzten Umschlag haben sie dann sogar den umgekehrten Punkt dann noch aufgemacht. Also wann wurde denn Grünland umgewandelt in was Intensiveres, also sprich in ackerbauliche Nutzung. Und da sind wir jetzt wieder zu Hause, können uns genüsslich zurücklehnen und sagen, wir haben immer recht gehabt, die Bodenkunde ist es. Bodentyp ist das Entscheidende. Also da sind es dann tatsächlich nämlich genau diese Verhältnisse, wo man gesagt hat, okay, der Bodentyp ist anscheinend laut Modell das entscheidende Ding, was begünstigt, dass wir Grünland in Ackerland umwandeln. Und jetzt passiert was Verrücktes, am besten gescored hat der Glei. Also eigentlich der in diesem ist es Grünland oder ist es Acker, eigentlich klar gesagt hat, ey, wenn Glei, dann auf jeden Fall Grünland, ist jetzt der Topscorer da drin, wenn Grünland in Ackerland umgewandelt wird. Und da sind sie dann halt auch entsprechend in der Interpretation so drin, dass man gesagt hat, naja, die Obermachung ist auch besser geworden. Zum einen, also wir können effektiver drainieren, also sprich einfach Standorte, die vorher eher stark Glei gebunden waren, nutzbarer entsprechend machen. Aber es steckt natürlich auch eine gewisse Klimaentwicklung damit drin. Und das bedeutet auch, wenn wir perspektivisch denken, müssen wir natürlich auch überlegen, durch die Trockenphasen, die wir mit drin haben, passiert es dann halt eben auch ganz gerne dann eben mal, dass diese Böden abtrocknen, weniger stark hydromorph geprägt werden. Denn da ist zum Beispiel auch das Interessante, auf Platz 2 liegt die Hangneigung. Flache werden eher umgewandelt, völlig plausibel, weil niemand macht gerne in steilem Gebiet freiwillig eine intensive Landwirtschaft. Aber Nummer 3 ist die Temperatur. Und da ist es, je wärmer, desto eher schlägt das um. Das heißt, hier sehen wir eigentlich diese Tendenz, dass die im Datensatz sehr warmen Standorte sehr häufig dann geflippt sind von Grünland eben auf ackerbauliche Nutzung. Und das ist wieder, wenn man überlegt, dann wieder plausibel, weil, naja, diese ehemals wahrscheinlich eher nassen Standorte, sehr stark hydromorphen Standorte, wenn die jetzt einen höheren Temperaturdruck kriegen in den letzten Jahren, dann trocknen die eher ab, sind häufiger nutzbar. Ne? Das heißt, diese Staunässe, die meistens Wurzelwachstum restriktiv ist, die Grundwassernässe, die das genau sehr betreibt, die rückt halt tatsächlich in den Hintergrund. Weil eigentlich interessanterweise sind alle Böden, von denen wir gerade eben gehört haben, ey, das sind eigentlich dann die Grünlandböden, scoren sehr hoch bei der Umwandlung in Ackerbau. Also wir haben unseren Stagnosol drin, wir haben unseren Glei damit drin. Ne? Also die liegen alle über diesem Umwandlungsstrich dann eben. Und daraus, ganz interessanterweise, haben die auch noch eine Karte dann gestrickt mit ihren ganzen Eingangsplots, die sie drin haben, wo man einfach mal abgeglichen hat, okay, nach unserem Modell, was ist da momentan drauf und wofür wären die eher geeignet? Das heißt, es gibt ganz viele wuselige Punkte auf der Deutschlandkarte, die meistens deckungsgleich sind. Also wenn wir unsere Cropland-Karte, also die Ackerbaukarte haben, dann ist die auch hauptsächlich in dem Farbton, der sagt, geeignet für Ackerbau. Aber es gibt dennoch einige Datenpunkte, die laut Modell eher Grünland sein sollten, aber de facto ackerbaulich genutzt sind. Und beim Grünland sieht es ein bisschen disperser tatsächlich sogar aus. Da haben wir klare Standorte, die eigentlich von den Grundfaktoren her Grünland sein sollten und auch Grünland sind. Also vor allem Küstennähe, Niedersachsen, teilweise aber auch interessanterweise so im Oberrheingraben, um die Kante dann eben Freiburg, die Kante eben rum, was ich sehr spannend fand, weil da auch viel Löss prinzipiell auch mit rumliegt. Aber wo wir halt in Oberrheinnähe durchaus mit Feuchtwiesen dann ja eben auch zu tun haben. Aber da sind ganz, ganz viele Standorte dabei, die ausgewiesen wurden als momentan Grünland, wären aber laut Modell sehr gut dafür geeignet, eben ackerbaulich genutzt zu werden. Und das ist so ein bisschen der Spin eben des Papers, dass die auch sagen, ey, guck mal an, so im Rahmen des Klimawandels und was uns da noch in Zukunft erwarten wird. Gerade weil wir gesehen haben, Temperatur ist ein ganz starker Schalter. Ne? Also wenn es wärmer wird, können wir Grünlandflächen in ackerbauliche Flächen umwandeln. Da schlummert also auf Basis dieser Faktoren anscheinend für die Autoren schon das Potenzial drin. Da sind Standorte, die könnte man perspektivisch umstellen. Also gerade wenn es wie gesagt, so wärmer wird. Weil das muss man sagen, ihr Datensatz war jetzt bis 2010. Ich bin ja schon ein bisschen länger jetzt so an einem Klimawandel-Datensatz auch dran. Die 16 Jahre danach, die waren wild. Also das ist nochmal richtig, richtig warm geworden. Also 2010 hätten wir gerne wieder zurück. Das heißt, diese Trends, die wir da sehen, die werden sich oder würden sich jetzt wahrscheinlich aufgrund deren Modellen nochmal deutlich intensivieren. Also das wäre durchaus eine ganz interessante Geschichte dahinter. Und dementsprechend, also um diesen Strich da unter das Paper zu ziehen, die haben sich das also wirklich mit einem ausgewählten Faktorensatz angeguckt. Im ersten Gedanken, manchmal stolpert man drüber und denkt sich auch tatsächlich so, boah, das ist ein bisschen kurz gegriffen manchmal. Aber wie gesagt, das wird auch adressiert in der Diskussion, weil wir haben nun mal eigentlich rein physikalisch motiviertes Modell dann hier eigentlich da draußen, sondern wir haben halt eben auch politische Entscheidungen, wir haben individuelle Entscheidungen, kulturell geprägte Entscheidungen, wie eine Landschaft genutzt wird, ne? Und dazu halt eben auch noch die bodenchemische Komponente, die jetzt hier noch 0,0 drin ist, ne? Also die ist höchstens implizit manchmal mit drin. Und dazu nur als Info, damit da so kein Auge trocken bleibt, ich habe mal so ein bisschen dann geschnüfft. Es gibt tatsächlich ein Paper, das ist ein bisschen älter, ist jetzt vier Jährchen alt. Die haben sich nämlich nur mal zum Beispiel angeguckt, das fand ich ganz passend dazu, wir inventarisieren mal den pH-Wert von Ackerbau und Grünlandflächen in Deutschland. Das heißt, wenn man das Hauptpaper liest, sollte man sich am besten einfach mal das zweite daneben legen und dann hat man zumindest, sage ich mal, einen sehr bekannten Marker dafür drin, wie es wahrscheinlich die Nährstoffversorgung eben genau auf diesen Landnutzungskategorien. Deshalb fand ich das ganz schön. Die haben auch knapp so 3000 Plots. Also die Größe ist fast identisch auch vom Datensatz her. Und da sieht man dann eher das, was wir am Anfang erwartet haben. Nämlich, dass wir dezidierte Bereiche in Deutschland haben, die sehr hohe pH-Werte mitbringen und dezidierte Bereiche, die sehr niedrige mitbringen. Und da sind wir genau wieder bei unserer alten Lehrbuchmeinung. Niedersachsen sauer, Bördebereiche, so das Beste, was wir kriegen können, sehr, sehr basisch daneben mit dabei. Mit dem kleinen Einschränkungsmanöver, dass wenn man sich die Datensätze anguckt, die haben die dann nämlich auch in diesem Paper über die Tiefe geschrieben, da sieht man halt, wie sehr Landwirtschaft pH-Verteilung versaut, weil nämlich tatsächlich in den oberen Lagen und je nach Carbonatanteil im Boden halt auch wirklich absurde Stretches im Datensatz mit drin sind. Also wir sehen da schon relativ deutlich eben auch so die Zusammenhänge auch drin, auch was eine künstliche Kalkulierung für Auswirkungen hat. Und es gibt auch eine ganz schöne Grafik direkt zu Beginn, wo man auch sehr schön sehen kann, okay, wie so eine Bevölkerungspyramide, so diese unformartigen Dinger sieht das quasi hier so aus, wo man also tatsächlich auch sieht, also unsere landwirtschaftlich genutzten Bereiche, die haben natürlich alle massiv beeinflusste pH-Werte. Dennoch weist aber auch das Paper aus, da ist noch Verbesserungsbedarf. Also man könnte das tatsächlich noch besser letztlich hinbringen. Und das, sage ich mal, flankierend dazu, dann beginnt man so langsam ein gewisses Gesamtbild dann eben zu ziehen, weil das muss man ehrlicherweise sagen, ist in unserem Hauptpaper nicht mit drin. Keine Bodenchemie, keine politisch-wirtschaftlichen Entscheidungen, sondern tatsächlich erstmal ein Modell, was sich alleine Kippschalter anguckt, die alleine auf physikalischen und klimatologischen Begebenheiten im beruht.
Also allemal spannend, muss ich sagen. Das Paper gibt trotzdem natürlich eine Menge her, trotz der Kritik, die wir jetzt gleich auch üben werden. Und ich habe parallel mal geschaut, also David Emne, der Hauptautor des Papers, hat also 2025 seine Diss abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle dazu am Thünen-Institut. Und hat sich damit beschäftigt, eigentlich wie Landnutzungsänderungen die organische Bodensubstanz beeinflussen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum denn dann keine Bodenchemie in diesem Kontext beispielsweise, ja? Jetzt können wir ja vielleicht mal die Frage diskutieren. Also warum macht man das nicht? Ist vielleicht eine finanzielle Frage, ist ja auch aufwendig, solche Analytik zu fahren, dann parallel noch. Das heißt, man befleißigt dann eher beispielsweise Reliefparameter, die man auch ganz gut aus einem DGM ableiten kann beispielsweise. Das ist sicherlich ein Grund, oder? Was würdest du sagen?
Ja, naja. Es ist sogar ein Grund bei den Limitierungen auch mit genannt, wobei ich den, ich weiß nicht, ob ich so hundertprozentig mitgehe, ne? Weil das ist ja das Schöne an Wissenschaft, man kann ja mal drüber diskutieren. Ja. Weil, wenn ich kurz nur diesen Satz zitieren darf, also sie geben tatsächlich einen Grund, warum sie genau auf diese Faktoren gegangen sind. Und einmal kurz schwieriges Wort, Edaphoclimatic wird genannt, also quasi so ein Zusammenkofferwort aus Edaphon und klimatologisch, ne, also sprich alles, was so im Boden so an Bedingungen herrscht. Und die machen das Statement, the Edaphoclimatic Explanatory Variables, also diese erklärenden Variablen, for land use and land use change used in this study were selected because they were assumed to be constant over the past 100 years. Und das ist so ein Satz, da habe ich am Anfang, also ich weiß bis jetzt noch nicht, also haben wir auch im Vorgespräch gesagt, laufe ich da an was Massivem vorbei? Also ich finde das auch völlig plausibel, wenn ich da gerade den Punkt nicht sehe. Aber ich würde sagen, ganz viele von den Dingern sind doch eigentlich gerade nicht konstant über 100 Jahre gewesen. Ne? Also klar, dass wir einige Bodenbeschaffenheiten, also eine Bodenart in 100 Jahren wird sich ohne harten menschlichen Einfluss schwerlich stark ändern. Aber, weil jetzt könnte man ja schon sagen, so ein Kolovisol, das kriege ich in ein paar Jahrzehnten hin. Und da würde sich dann zum Beispiel schon massiv eine Bodenart ändern, einfach durch gewandertes Material zum Beispiel. Also das ist so ein Ding, da müsste man tatsächlich mal auch vielleicht einfach in den Diskurs da reingehen, wo ich mich gefragt habe, boah, ist das denn wirklich so hundertjährlich konstant, was er damit reingenommen hat? Sowas wie eine Geländeneigung, easy, das kriegen wir hin, ne? Aber es wird ja zum Beispiel auch tatsächlich, sie schreiben ja auch von ihren Climatic Explanatory Variables, also die Temperatur zum Beispiel, never ever, dass die irgendwie konstant geblieben ist. Und es wird ja sogar der Punkt gemacht, dass das ein Umschlagfaktor irgendwo ist. Weiß ich nicht. Also klar, man muss irgendwo das Modell ja auch vereinfachen und es überhaupt hinbekommen. Man kann nicht in jedes partikuläre Ding reinforschen. Aber sie sagen auch wirklich nur, dass für sie der Grundwasserspiegel was Veränderliches ist. Weil es geht dann auch weiter, also nochmal kurz um zu zitieren. Groundwater level may be an exception because of implementation of drainage. Und wo geht er weiter? Da haben wir die Seite, jetzt habe ich ihn auch tatsächlich verloren. And changes to water flow. Also sprich, die sagen, okay, Grundwasser ist einer der Dinge, das könnte sich vielleicht in 100 Jahren ändern, weil wir drainieren. Ja, aber anderes würde ich sagen, ändert sich halt auch. Ne? Also das, also ich weiß nicht, ob ich da massiv an diesem Satz halt vorbeilese, ne? Und da irgendwo den Punkt nicht sehe, aber ich würde schon sagen, eigentlich sind das alles auch durchaus Faktoren, da kann ich mir eine Änderung prinzipiell drin vorstellen.
Jetzt muss ich natürlich, jetzt nehme ich mal eine Anwaltsrolle ein für den Hauptautor. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, was ist denn eigentlich konstant und wann ändert sich was? Ne? Also ist da 10-15%, sagen wir, das ist da noch konstant. Ne? Das ist natürlich ein breiter Interpretationsspielraum. Auf der anderen Seite aber, wir hatten ja die Frage gestellt, warum keine Bodenchemie? Und die haben wir auch schon mal ansatzweise beantwortet beim Vorstellen dieses Papers, ne? Man macht sich vielleicht nicht gewahr, was gerade so Haber-Bosch-Verfahren, moderne Düngung, Kalkung, neue Landwirtschaftspraktiken und so weiter für einen Impact haben, vielleicht auf die komplette Bodenchemie landwirtschaftlich genutzter Flächen. Das schließt ja auch Grünland ein. Ich kann ja auch auf Grünland Güllen düngen, wie auch immer. Ne? Und vielleicht ist das ja eine Argumentationsgrundlage zu sagen, okay, wir haben veränderliche Variablen hier drin auch betrachtet. Aber der Impact, der menschliche Impact auf die Bodenchemie ist viel größer als alles, was wir hier betrachtet haben. Deswegen mussten wir das klar ausschließen. Das wäre ja sicherlich denkbar, sage ich mal.
Ja, genau. Und es wird auch immer, selbst auch noch in der Konklusio wird es auch mit rangebracht, dass man also ganz klar auch sagt, ne, also das ist, es kann nicht alles quasi erklären, was wir hier so, auf das wir hier getestet haben. Und da finde ich es manchmal, ja, ist es fast, also es ist super, dass wir es jetzt mal belegt haben, also dass man mal wirklich so den Finger drauf halten kann. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch wirklich sagen, so, wenn das Endurteil dann im Grunde ist, cool, unser Modell hat funktioniert, hat was nachgewiesen und der Nachweis ist, ich muss nochmal ein drittes Ding ganz kurz zitieren, permanent croplands are more likely to occur in well-drained soils where precipitation is relatively low and shallow groundwater does not limit root growth and trafficability. Also mit anderen Worten, wir haben es am wahrscheinlichsten, Ackerbau zu sehen, intensiven Ackerbau, dort, wo die Böden gut drainiert sind, also wo es keine Staunässe gibt, wo wir eher geringe Niederschläge haben im Gesamtbild Deutschlands, also sprich so um die 600, 700 Millimeter, und wir einen eher tiefen Grundwasserspeicher sitzen haben, der also die Wurzeln nicht an ihrem Wachstum behindert. ganz böse, ganz Teufelsadvokat gesprochen, könnte man jetzt auch sagen, ach was. Also das hätte wahrscheinlich jeder Landwirt auf Nachfrage genauso sagen, ja, mein bester Acker ist der, der wo das Wasser nicht draufsteht, ne, wo es halt nicht irgendwie im Winter von unten nass reinkommt. Nochmal, ich finde es total cool, auch wie die das aufgearbeitet haben. Nur der Punkt, ja, den hätten wir wahrscheinlich auch aus anekdotischer Referenz ohne Modell ziehen können. Aber cool, dass es trotzdem gemacht wurde. Ne? Also das ist für mich gerade so ein echt ambivalentes Ding. Vielleicht, ich muss da auch nochmal 2 Tage irgendwie drüber nachdenken, nach der Aufnahme und mal überlegen, okay, welche interessanten Schlüsse können wir noch draus ziehen. Ich fand es interessant, definitiv, ne? Also wie insbesondere dieser Landnutzungswandel, also die Flächen, die sich umgestellt haben, was da so anscheinend der Steuerfaktor war. Aber ich würde es momentan auch wirklich eher so sehen, wir machen mal ein grobes Modell und füttern das damit. Weil für mich momentan wäre es aus einer detaillierten Sicht noch ein bisschen kurz gegriffen, was sich eigentlich auch in dieser Conclusion halt sieht. Weil das ist eigentlich ja etwas, das hätte man wahrscheinlich aus anekdotischer Referenz auch vor dem Paper so staten können, aus reiner Erfahrung. Natürlich ist hier der Mehrwert, der natürlich ganz klar drin ist, dass man es jetzt schon mal geschafft hat, über diesen Modellansatz halt eine Prognosefunktion zu geben, wo sind so Schwellenwerte, Kippwerte quasi da drin, wo wir es als wahrscheinlich anerkennen, dass ein Landnutzungswandel sinnvoll zum Beispiel auch wäre. Also wo haben wir zum Beispiel ein Grünland, was sinnvollerweise eher in Ackerland dann eben umgestellt werden könnte. Also das ist definitiv ein Mehrwert, der daraus drin steht. Und um das nur nochmal auf die Spitze zu treiben, und das Paper, das werden wir niemals in Tiefe jetzt besprechen, nur was super spannend ist, ich habe es noch in die Shownotes mit reingepackt, um mal diese andere Komponente, nämlich Entscheidungsfindung mit reinzubringen, das ist ein wildes Ding. Ich hatte dir ja mal gesagt, ich hatte eventuell das mal vor, als Hauptpaper zu besprechen, aber es war zu wenig Boden drin. Das ist nämlich eine Studie, die ist auch also sehr kreativ gemacht worden, wo es im Grunde darum ging, ob Klima- und Bodenbedingungen die Art und Weise ändern, wie Landwirte sich an den Klimawandel anpassen. Das heißt, also platt gesprochen, reagiert ein Landwirt mit einem guten Boden auf seinem Grund und Gut anders auf den Klimawandel als jemand mit einem schlechten Boden? Also ob das eventuell schon so einen Einfluss darin hat, welche Maßnahmen man im Grunde so in Erwägung zieht. Und auch da wieder, deshalb habe ich es nur nochmal flankierend mit reingebracht, eine der geprüften Maßnahmen, die haben eine ellenlange Liste an theoretischen Anpassungsstrategien genommen, dass meistgenannte war tatsächlich nämlich Adjustment of Crop Rotation und halt entsprechend auch eine Änderung der Landnutzung mit drin. Und die haben das auch sehr schön so in Isografiken dargestellt, wo so also eine Farbrampe mir darstellt, wie viele befragte Landwirte haben denn tatsächlich das bevorzugt. Und es gibt da nämlich auch wieder, und das ist ja vom Ansatz her sehr, sehr ähnlich, dass man sich Randbedingungen genommen hat, physikalische, die man messen kann, und dann im Grunde geguckt hat, was hat das für Konsequenzen. Und da war es zum Beispiel sehr, sehr interessant, wenn man sich einfach mal anguckt, so die Grafiken zu, auf einer Achse habe ich die Temperatur und auf der anderen die Bodenqualität und noch die Grafik daneben, die einem sagt, Niederschlagssumme und Bodenqualität. Und da sieht man zum Beispiel eine sehr klare, sehr dunkle Ecke in diesen Grafiken, dass also Landwirte mit sehr guten Böden, die sind immer so rechts dann auf der Grafik, eher dazu tendieren zu sagen, ja gut, dann rotieren wir halt so ein bisschen den Feldfruchtanbau, weil die natürlich auch die Möglichkeit dazu haben. Also der Boden, der ist dann sehr adaptierbar, kann sehr viel eben tragen und entsprechend unterstützen. Und das fand ich mal einen sehr spannenden soziologischen Ansatz, dass die Qualität des eigenen Hofes quasi und die Qualität der eigenen Ackerflächen auch schon maßgeblich darüber entscheidet, welche Maßnahmen ich denn ergreife, um Klimawandel entgegenzusteuern. Das war durchaus eine sehr, sehr spannende Geschichte. Was darin aber zumindest ermutigend war, bei allen Kategorien am wenigsten häufig genannt worden ist Insurance. Das heißt, dass man einfach darauf geht, okay, wir schreiben die Verluste ab. Selbst das haben sie gefragt. Das war also immer schön unter ferner Liefen. Aber die Top-Adaption, und deshalb, wenn man jetzt beide Paper dann so ein bisschen verzahnt, ist tatsächlich eben auch Adjustment of Crop Rotation. Und darunter fällt eben auch, wir nehmen intensive Nutzung raus und machen es extensiv. Das ist bei sehr, sehr vielen Landwirten als veritable Klimaanpassungsstrategie genannt worden. Also das sind dann die häufigen Nennungen, wo man da wieder sieht, guck an, eigentlich sowas muss auch ins Modell rein. Ne? Also das ist natürlich dann physikalisch erklärt, aber es ist immer noch ein Individuum dahinter, ein Landwirt dahinter, der sich ja aktiv entscheiden muss, ändere ich das oder nicht. Und deshalb, also ich finde das Momentan, das ist für mich eines der wenigen Male, wo ich am Ende einer Folge oder einer Besprechung jetzt noch nicht so das abschließende Urteil für mich habe. Ich weiß noch nicht, ob das cool ist oder nicht, ob es zu kurz greift oder ob man so kurz greifen muss, weil es ansonsten zu schwierig ist in der Beschreibung. Aber ich finde, es regt zumindest zum Denken an. Ne? Also was sind so diese Umschaltfaktoren, weswegen wir intensive, extensive Flächen haben, ob die sich umstellen oder eben nicht? Ist schon relativ spannend, mal einfach so drüber nachzudenken. Ne? Also wann ist dieser Kipppunkt erreicht, dass tatsächlich was umgestellt wird in der Landnutzung?
Ja, und in dem Sinne hat David Emde ja auch eine richtig gute Arbeit geleistet. Ja, so ein Paper rauszuhauen, wo man sagt, okay, da hinterfragt man auch mal die eigenen Ansichten, Überzeugungen. Man übt natürlich auch Kritik dran, aber es regt zum Nachdenken an. Ja, es ist nicht nur Fakten hier wirf hin und verdau das, und sondern du wirst da jetzt. Ich habe dich wie gesagt noch nie so aufgebracht erlebt, Julian. Das ist du bist jemand, der ruht sehr in sich selbst. Ich kann diese feinen Nuancen durchaus spüren. Das nimmt dich auf jeden Fall mit. Und das ist ja eine gute Sache. Ja, das ist es, was wir hier machen wollen. Wir wollen auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir wollen drüber diskutieren. Und da hat David Emde, Axel Donn, Carsten Müller, liebe Grüße an der Stelle, und Florian Schneider, die haben da, glaube ich, eine gute Arbeit geleistet. Und an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank für ihre Arbeit. Und wir werden, glaube ich,
ganz auch, ne? Und ich möchte auch nochmal betonen, ich sehe die Wahrscheinlichkeit, also wenn wir da über die Kipppunkte sprechen, dass ich vielleicht jetzt gerade echt so einen Punkt komplett verpasst habe, der da im Paper irgendwie drin ist, und ich da gerade einfach komplett drüber fliege, sehe ich auch sehr plausibel an. Also wie gesagt, es kann ja natürlich auch sein, dass man in der Rezeption irgendwie, naja, dann schon so seinen Weg fährt, ne, und sich so denkt, okay, wann kommt jetzt so der knallende Punkt in der Modellumsetzung? Also deshalb immer spannend, dann auch mal so ein bisschen das Feedback dann zu hören. Dann, ne?
Ja.
Ich lasse mich gerne von was anderem überzeugen, überhaupt kein Problem.
Ja, vielleicht, wenn der David oder David, ich weiß nicht, wie man den Vornamen ausspricht, wenn er das hört, wir werden ihn auch informieren über diese Folge, und der hat ja vielleicht noch einen Gedanken für uns, dann werden wir das natürlich auch nochmal nachbesprechen. Also das machen wir ja immer. Grundsätzlich, wenn Leute sich melden, sagen, hier seid ihr vielleicht mal kurz falsch abgebogen oder habt dieses oder jenes noch nicht berücksichtigt, dann immer ran. Ne? Also das ist ja auch ein Qualitätskriterium, und das nehmen wir gerne mit. Bis dahin bleiben wir nachdenklich, und ich persönlich, Julian, wenn ich das nächste Mal in Auengebieten unterwegs bin, werde ich nochmal einen besonderen Blick drauf werfen, ob das jetzt da wirklich Grünland ist auf dem Glei oder möglicherweise auch nicht. Also das ist was ich mitgenommen habe. Und letzte Anekdote des heutigen Tages, auch diese Reliefparameter. Ne? Also betreibe ich dort Landwirtschaft oder eher, ja, Grünland ist ja auch Weide beispielsweise, ne? oder Startpunkt für die Futterproduktion. So, diese Frage, ich arbeite ja auch viel mit Archäologinnen und Archäologen zusammen, und die können das historisch tatsächlich auch am Relief festmachen, solche Fragen. Ja, also hat es dort Siedlungsstätten gegeben typischerweise, oder wurde dort Landwirtschaft betrieben, Viehhaltung oder so? Da gibt's viele Indikatoren, die dann immer parallel betrachtet werden müssen, aber einer davon ist zum Beispiel auch die Lage im Relief, ja. Dann schauen die sich da irgendwelche Grauschummerungsrasterdaten an und gucken da gemeinsam drauf. Und dann gibt es da ganz routinierte Leute, die sagen, an der Position im Relief niemals und an anderer Position ist es doch sehr wahrscheinlich. Und das hat mich auch schon immer beeindruckt. Ja, also dass man sowas auch, also einmal, dass wir als Menschheit diese kulturelle Leistung erbracht haben, das ja auch weiterzugeben, das auszuprobieren und dann auch wirklich bestimmte Landnutzungsform an bestimmten Punkten im Gelände zu etablieren. Das finde ich sehr toll. Und gleichermaßen beeindruckend finde ich, dass heute Leute gibt, die über sowas sprechen können, sowas einfach erkennen. Ja, also wirklich tolle Sache. Aber das nur am Rande. Also vielen, vielen Dank, Julian, dass du dieses tolle Thema vorbereitet hast, was uns auch wieder zu einer schönen Quizfrage in den sozialen Medien führen wird. Die sind mega erfolgreich, ne? Also, da beteiligen sich die Leute wirklich rege dran. Unter anderem auch Carsten Müller, einer der Co-Autoren, der klickt sich da regelmäßig durch. Der wird sich sicher sehr freuen, dass wir wieder mal ein Paper besprochen haben. Und beteiligt euch gerne. Schaut mal, ob ihr was gelernt habt aus dieser Folge und ob ihr was mitnehmen könnt. Und sagt uns dann vielleicht auch mal Danke. Müsst ihr nicht machen, aber vielleicht ein kleines Danke. Das freuen wir uns natürlich auch immer. Wem wir in dieser Folge Danke sagen, das ist die Sarah. Die Sarah hat uns ein bisschen Knete in den Hut geworfen, hat das mit einem ganz tollen Kommentar getan, den ich jetzt an der Stelle tatsächlich nochmal raussuche, weil der sehr, der war wirklich cool. Ach, ich habe das schon in den, ne? Ja, genau. Die Sarah hat über eine Bezahlplattform sozusagen geschrieben: Vielen Dank, Christoph, für diesen super hilfreichen und äußerst angenehmen Podcast. Wenn ich mehr Euro zur Verfügung hätte, hinge da noch eine Null mehr dran. Also was kann man sich Besseres wünschen, Sarah?
Wow.
Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Spende. Ist ja auch, es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt sagen hier, ach, das, da muss unbedingt eine Null mehr dran. Aber die Geste zählt ja oft. Und wenn man so einen tollen Kommentar bekommt, da freue ich mich sehr. Und das gilt natürlich für den Rest des Teams auch. Also Christoph, fühlen sich bitte alle angesprochen. Ihr seid alle Christoph. Julian, du bist auch Christoph.
Genau das.
Okay, also vielen herzlichen Dank, Sarah, und dem Gesa, nicht der Gesa, sondern tatsächlich dem Gesa, danken wir auch noch für Orphonic Credits. Der hat sich nochmal bei uns gemeldet und hat uns etwas digitale Bearbeitungszeit gespendet. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das führt dazu, dass unsere ohnehin schon recht tollen Stimmen, Julian, in der Nachbearbeitung dann noch ein bisschen besser klingen. Das ist ja auch schön.
Oha.
Wenn ihr Feedback habt, zum Beispiel seid ihr Co-Autoren dieses Papers gewesen und wollt noch was beitragen, dann info@zirkas.de. Immer als E-Mail-Adresse für den Erstkontakt nutzen. Und darüber hinaus könnt ihr uns natürlich auf verschiedenen sozialen Plattformen finden. Die Links dazu findet ihr wie immer im Linktree unter jeder einzelnen Folge. Und bitte, bitte bewertet und rezensiert doch mal diesen Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Hilft uns auch, weiter sichtbar zu werden und den Leuten zu erklären, auch in Zukunft, wo Grünland eher vorkommt und wo eher Ackerbau betrieben wird und so weiter und so fort. Das haben wir heute schön gemacht. Jürgen, es ist schon spät, wir wollen ins Bett, wir sind nicht mehr die Jüngsten, ne? Also du.
Ja, als ich.
Aber, okay.
Bist du noch nicht bei der senilen Bettflucht angekommen, dass man so für die gesamte Nacht einfach nur noch, also ich gehe jetzt gleich mal auf den Acker oder so, ne? Topflampe drauf und dann, nein.
Dann geht's los. Nein, mach das bitte nicht, Jürgen. Aber ich glaube, wir haben uns nach dieser, oder du hast dir speziell nach dieser tollen Folge jetzt etwas Ruhe verdient und Entspannung. Das war jedenfalls Zollcast Folge 186 vom 25. März 2026. Und der Julian und der Christoph sagen Tschüssi.
Tschüssi.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.